Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Rabe Info im Juni auf Radio Bern. Heute steht die Sendung ganz im Zeichen der Umwelt. Wir beschäftigen uns mit folgenden Themen. Die Erde wird zum Treibhaus, der CO2-Ausstoß erreicht eine Rekordhöhe. Uran bedroht das Volk der Tuareg in Niger. Schweizer AKW-Betreiberinnen sollen in die Pflicht genommen werden. Und Littering ist nicht zu stoppen. Fachleute beraten den Umgang mit dem achtlos Weggeworfenen. Am Mikrofon ist der Michael Spahr, schön hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Sicherheitsabsperrungen beim Bärenpark können gebaut werden. Der Regierungsstatthalter lehnte eine Beschwerde der SP ab. Nun können zwei Tore installiert werden. Diese können in Ausnahmesituationen geschlossen werden. Deshalb wurde auch befürchtet, der Uferweg werde in der Nacht ganz gesperrt. Der Gemeinderat will grundsätzlich keine Nachtsperre, kann sich aber vorstellen, diese doch durchzuführen, falls es zu Vandalismus und Nachtruhestörungen kommen sollte. Gestern wurde der Fernsehmoderator und Meteorologieunternehmer Jörg Kachelmann vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Nach 44 Verhandlungstagen gab das Landgericht Mannheim das Verdikt bekannt. In dubio pro reo, zu Deutsch im Zweifel für den Angeklagten, gab den Ausschlag für den Freispruch. Die Beweislage hatte offenbar nicht ausgereicht, um Kachelmann zu verurteilen. Während sich die Kachelmann-Fans im Gerichtssaal lauthals freuten, gibt es von Seiten von Frauenrechtsorganisationen kritische Einwände zum Urteil. Für die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes ist klar, der Prozess hat zweifelhafte Signale ausgesendet. Laut ihnen haben Opfer von sexueller Gewalt mit ungleich langen Spießen zu kämpfen, insbesondere in Fällen, wo Frauen vergewaltigende Partner vor Gericht bringen wollen. Oft würde die Glaubwürdigkeit von Frauen vor dem Gericht demontiert. Das bilde eine Hemmschwelle, überhaupt Vergewaltigungen anzuzeigen. Zudem seien Gerichtsfälle oft eine große finanzielle Belastung für die Opfer. Kostengünstige Frauenberatungsstellen würden laut Terre des Femmes heute oft unter allgegenwärtigen Sparmaßnahmen leiden. Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat Japan das Tsunami-Risiko unterschätzt. Die Reaktion der japanischen Behörden auf die Katastrophe in Fukushima im März sei jedoch laut der IAEA beispielhaft gewesen. Bemängelt wird die mangelnde Kommunikation der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. Die IAEA will die Planer und Betreiberinnen von Kernkraftwerken in die Pflicht rufen. Sie sollen Risiken durch Naturkatastrophen besser einschätzen und absichern. Noch immer ist die AKW-Anlage in Fukushima nicht unter Kontrolle und es tritt Radioaktivität aus. Wann die Anlage wieder unter Kontrolle gebracht werden kann, ist immer noch offen. Ratko Mladic wurde gestern ans UNO-Kriegsverbrechertribunal nach Den Haag überstellt. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher soll innerhalb von 48 Stunden dem Richter am Internationalen Gerichtshof vorgeführt werden. Laut verschiedenen Medienberichten sei der ehemalige General der serbischen Truppen in Bosnien vor 2 Jahren in einem Belgrader Spital behandelt worden. Es wurde immer wieder spekuliert, ob die serbischen Behörden wussten, wo sich der seit 16 Jahren gesuchte Mladic aufhielt. Der serbische Präsident Tadic bezeichnete diese Vorwürfe jedoch als Blödsinn. Wir kommen noch zum Wetter. In den Bergen schneit es zuweilen bis auf 1000 Meter. Einige Pässe mussten gar gesperrt werden. Es wird aber wohl nur ein kurzes Winterintermezzo bleiben. In der Region Bern wird es auch am Nachmittag wechselnd bewölkt sein. Regnen soll es kaum noch. Es bleibt aber eher kühl bei höchstens 12 Grad. Am morgigen Auffahrtstag zeigt sich dann wieder vermehrt die Sonne, trotz wechselnder Bewölkung. Das Thermometer steigt wieder bis auf 20 Grad. Auch übermorgen Freitag wird es voraussichtlich wieder sonnig mit einzelnen Wolkenfeldern. Gegen Abend steigt allerdings auch wieder die Gewitterwahrscheinlichkeit. Temperaturen bis 23 Grad. Das Wochenende soll sonnig beginnen. Am Samstagabend und am Sonntag kann es jedoch wieder gewitterhaft werden.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. 30 Gigatonnen, so viel CO2 wurde im letzten Jahr weltweit ausgestoßen. Laut aktuellen Messungen der Internationalen Energieagentur IEA ist das so viel wie noch nie. Das globale Klimaziel, die Klimaerwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, wird unrealistisch, falls rasche Gegenmaßnahmen ausbleiben. Das ist eine besondere Herausforderung für die Schweiz und mit ihr auch für alle anderen Länder, die derzeit den Ausstieg aus der Atomenergie planen. Ein Bericht von Ralf Stamm.
Juhui, Klimaerwärmung. Diesen Ausruf hörte ich kürzlich im Bus und lauschte hin. Kurze Hose bereits ab März, Aarebad ab April, laue Frühlingsabende in der Gelateria. Weitere Argumente für die Mediterranisierung unseres Klimas folgten. Die Freude könnte sich schnell in Sorge verwandeln, denn das Ziel, die Klimaerwärmung auf 2 Grad zu beschränken, war nicht einfach willkürlich gewählt, wie Ulrike Saul, Klimaexpertin vom WWF Schweiz, erklärt. Die Überschreitung dieser Schwelle hätte fatale Folgen.
Dann bedeutet das, dass unser Klimasystem weltweit auf den Kopf gestellt wird. Das bedeutet, dass man dann von sogenanntem gefährlichen Klimawandel spricht. Und das heißt, dass das Leben und die Lebensgrundlagen von hunderten Millionen von Menschen bedroht sein werden.
Die Folgen wären steigende Meeresspiegel, schmelzende Gletscher, Dürren, Überschwemmungen und als letzte Konsequenz Klimaflüchtlinge. Der Darfur-Konflikt im Sudan beispielsweise wird bereits als Klimakonflikt anerkannt. Die Uhr also tickt. Es bestehe zwar noch eine Chance, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu halten.
Aber je mehr Zeit verstreicht, je länger wir noch unsere Emissionen steigen, desto geringer wird diese Chance, desto geringer wird dieses Zeitfenster.
So Ulrike Saul vom WWF. Vor diesem Hintergrund forderte die IEA Anfang Woche mutige klimafreundliche Entscheide von den Regierungen dieser Welt. Der Anstieg der CO2-Emissionen ist zwar in Schwellenländern wie China und Indien deutlich höher,
aber man muss auch sagen, auch in der EU beispielsweise sind die Emissionen im letzten Jahr gestiegen und auch die Schweiz ist diesbezüglich kein Musterknabe. Auch die Schweiz ist von der Erfüllung ihres Emissionsziels, ihres sogenannten Kyoto-Ziels, noch weit entfernt.
Was also verursacht den CO2-Anstieg? Gemäß Angaben der IEA kamen im vergangenen Jahr knapp die Hälfte der Emissionen durch Kohle zustande, gut ein Drittel durch Öl und ein Fünftel durch Gas. Die Gasoption soll zukünftig in der Schweiz wieder aus der Schublade geholt werden, denn der Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossene Sache. Im Kanton Bern wird dabei das Gaskraftwerkprojekt in Utzenstorf geprüft, sagt Antonio Somavilla von der BKW. Somavilla räumt zwar ein, dass sich Gaskraftwerke mit den Klimazielen schlecht vertragen. Ein Zielkonflikt zwinge die BKW jedoch auch zur Prüfung der Gasoption.
Wir müssen auf der einen Seite die Versorgung sicherstellen. Auf der anderen Seite haben wir mit dem möglichen Ausstieg aus der Kernenergie eine Art Technologieverbot, einen Energieträger, den wir nicht gebrauchen können, für die zukünftige Stromversorgung zu gewährleisten. Und da müssen entsprechende Entscheide getroffen werden.
Ulrike Saul vom WWF ist da anderer Meinung. Die Energieversorgung müsse vollständig auf effiziente und erneuerbare Energien umgestellt werden. Sie beruft sich dabei auf einen aktuellen Bericht vom WWF, der zeige,
dass die Energieversorgung bis 2050 global zu 95% mit erneuerbaren Energien gedeckt werden können. Damit das passiert, müssen jetzt Investitionen getätigt werden, schnell und massiv.
Kurzfristig sei dies zwar teuer, langfristig komme die Umstellung auf erneuerbare Energien der Wirtschaft jedoch zugute. Antonio Somavilla von der BKW teilt diese Einschätzung. Die Umsetzung von Wind- und Sonnenenergieprojekten werde jedoch oftmals von drohenden Einsprachen erschwert.
Es ist so, dass diese Projekte vielfach auf wenig Akzeptanz bei der betroffenen Bevölkerung stoßen, dass es schwierig ist, diese Projekte kurzfristig oder relativ rasch zu realisieren.
Viele Einsprachen gegen geplante Windkraftwerke sind also hängig. Unterdessen tickt die Klimauhr weiter.
95,6. Rabe Info.
Wir bleiben gerade beim Thema. Vor einer Woche kündigte der Bundesrat an, in Zukunft würde die Schweiz auf weitere Atomkraftwerke verzichten. Der Ausstieg aus der Kernenergie liegt aber noch in weiter Ferne. Folglich ist auch das Thema Uranimport weiterhin aktuell. Oft ist nämlich nicht klar, von wo der Rohstoff für die Kernspaltung herkommt. Eine Motion im Nationalrat fordert eine Deklarationspflicht. Warum das nötig ist, zeigt das afrikanische Beispiel Niger. Die Hintergründe im folgenden Beitrag. In der Sahara von Niger, dort wo die großen Uranminen stehen, leben viele Tuareg. Das Nomadenvolk der Wüste wehrt sich immer wieder mit Aufständen gegen den schamlosen Abbau des Rohstoffs. Gründe dazu haben sie viele, wie Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker ausführt.
Die Problematik ist, dass durch den Uranabbau einerseits der Lebensraum der Tuareg sehr stark eingeschränkt wird. Also durch die Konzessionen, durch die Minen wird ihnen quasi das Land weggenommen oder der Zugang zu gewissen Bereichen weggenommen, die sie traditionell für ihre nomadisierende Lebensweise brauchen. Zweitens kommt hinzu, dass auch wenn man Uran abbaut, dann entsteht schon sehr viel radioaktive Strahlung dabei. Also das ist ja nicht etwas, was dann erst hier in der Schweiz in den AKWs entsteht. Und diese radioaktive Strahlung, die verseucht dort die ganze Region. Greenpeace und andere internationale Organisationen haben dort Messungen durchgeführt, dass in den Orten, in denen die Leute wohnen und wo auch die Tuareg leben, die radioaktive Strahlung um ein Mehrfaches höher ist, als dies internationale Grenzwerte zulassen.
Verseucht wird das Wasser, aber auch das Baumaterial, das sie für ihre Häuser benutzen. Viele Tuareg sind heute nämlich sesshaft geworden. Aber das ist nicht alles, wie Eva Schmassmann weiter ausführt.
Drittens ist auch ein sehr großes Problem, dass der Uranabbau sehr viel Wasser verbraucht. Und die Minen sind ja mitten in der Sahara, also eine sehr trockene Gegend. Und jetzt werden durch den Uranabbau eigentlich die Grundwasserreserven aufgebraucht. Und diese sind nicht erneuerbar. Und das fördert dann natürlich auch die Ausbreitung der Wüste, die Desertifikation in der Gegend.
Vom Reichtum der Uranvorkommen in Niger können die meist von Armut betroffenen Tuareg kaum profitieren.
Das Problem ist, dass die Minen normalerweise ihre Arbeiter eher in der städtischen Bevölkerung suchen. Das heißt, es sind nicht die Tuareg, die meistens eine sehr schlechte Bildung haben, die dort von den Arbeitsplätzen profitieren können. Und das zweite Problem ist auch, die Arbeitsbedingungen sind dermaßen schlecht, dass wenn man dort arbeitet, ist das vielleicht ein Gewinn auf dem Lohnkonto, dass man ein bisschen Geld verdient. Aber die Schutzmaßnahmen sind dermaßen ungenügend, dass das gesundheitliche Risiko, was die Arbeiter eingehen, das Einkommen nicht rechtfertigt.
Ob auch Schweizer Kernkraftwerke ihr Uran aus Niger beziehen, kann Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker nicht beweisen.
Allerdings steht fest, dass die Schweizer AKWs in Betznau, Leibstadt und Gösgen ihr Uran von dem französischen Konzern Areva beziehen. Und Areva ist einer der großen Player im Uranabbau im Niger. Sie besitzen dort zwei Uranminen. Und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den Schweizer AKWs Uran aus Niger verwendet wird.
Eine Motion, die eine Deklarationspflicht von Uranimporten fordert, wurde im April vom grünen Nationalrat Geri Müller eingereicht. Sie soll nächste Woche in der Atomsondersession des Nationalrats behandelt werden.
Rabe Info 95,6.
Ein ausgespuckter Kaugummi auf dem Boden kostet in der Stadt Bern 40 Franken Buße. Für einen nicht beseitigten Hundehaufen bezahlt man 80 Franken und wer Gegenstände aus dem fahrenden Auto wirft, bezahlt 100 Franken Buße. Damit will die Stadt Bern das Littering in den Griff bekommen. Das achtlose Entsorgen und Wegwerfen von Abfällen ist ein steigendes Problem, dem man in allen Schweizer Gemeinden den Kampf angesagt hat. Gestern haben sich über 150 Verantwortliche zu einer Tagung getroffen, um neue Ansätze gegen das Littering zusammenzutragen, Cheyenne Mackay berichtet.
Sauberkeit ist ein großes Markenzeichen der Schweiz. Und gerade deshalb kämpft man hierzulande mit viel Effort gegen Littering, gegen Abfall im öffentlichen Raum. Die Schweiz kann es sich leisten, solche Luxusprobleme zu haben. Konkret kostet Littering die Schweiz jährlich über 150 Millionen Franken. Gestern haben über 150 Menschen an einer Tagung zum Thema Littering teilgenommen. Einer der Co-Veranstalter war Alex Bukowiecki von der Fachorganisation Kommunale Infrastruktur.
Littering ist kein Umweltproblem, sondern es ist ein ästhetisches Problem. Das aber auch als doch stimmungsmachender Faktor wichtig ist, dass man das ernst nimmt und eben genau nicht dorthin kommt, wo gewisse Städte oder Regionen im Ausland sind. Wir können es uns leisten, in der Schweiz die Sauberkeit weiter hochzuhalten, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, in den Städten und Gemeinden hier pragmatische, zielführende Lösungen zu suchen.
Vor 15 Jahren hat man in der Schweiz begonnen, gegen Littering anzukämpfen. Doch ein Patentrezept habe man noch immer nicht gefunden. Deshalb brauche es nach wie vor eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen, um dem Abfall im öffentlichen Raum die Stirn zu bieten. An der Fachtagung gegen Littering haben gestern Fachpersonen aus Schweizer Städten und Gemeinden ihre Anti-Littering-Kampagnen und neuen Ideen vorgestellt.
Wir haben vielversprechende Ansätze für Veranstaltungen, dass, wenn es um Veranstaltungen geht, die Veranstalter Abfallkonzepte vorlegen müssen, aber auch Mehrweggeschirr in Verbindung mit Pfand einsetzen müssen. Das ist eine Schiene. Es gibt ein anderes Projekt in der Stadt Bern. Da sind die Takeaway-Verkaufsstellen eingeladen, an einem Projekt mit einem Label mitzumachen, das besonders kooperationswillige, innovative Betriebe, die sich engagieren für weniger Verpackung, Mehrweggeschirr für Takeaway messen, dass sich diese auszeichnen können.
Die Stadt Bern war ebenfalls an der Littering-Tagung vertreten. Durch den stellvertretenden Leiter von Entsorgung und Recycling Stadt Bern, Christian Jordi. Er ist auch in der Kerngruppe der Anti-Littering-Kampagne «Super Span Zusammen geht's». Ihm war es vor allem wichtig, sich am Erfahrungsaustausch zwischen den Fachleuten zu beteiligen.
In diesem Sinne ist es natürlich für uns interessant, was passiert auf der nationalen Ebene, was passiert in anderen Kantonen und wo können wir allenfalls partizipieren oder etwas lernen. Es gibt einige interessante Projekte, die durchgeführt wurden und die wir sicher noch prüfen und schauen, ob wir eventuell etwas in der Stadt Bern auch anwenden können.
In der Stadt Bern setzt man im Kampf gegen das Littering auf das Drei-Säulen-Prinzip mit Prävention, Intervention und Repression. Auch Alex Bukowiecki sieht eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen als einzige Lösung gegen das Littering. Littering sei eine Daueraufgabe, für die es ein längerfristiges Engagement brauche. Ein Fazit der Anti-Littering-Tagung sei auch, dass die Kosten, die durch das Littering anfallen, neu verteilt werden müssen, sagt Alex Bukowiecki.
Dass wir dazu übergehen, diese Kosten, immerhin 150 Millionen Franken pro Jahr in Städten gemeingerecht verteilen können, auf diese Kreise, die das eigentlich verursachen. Wir sprechen da von der Zigarettenindustrie, wir sprechen von Getränkeverpackungen, wir sprechen von Takeaway-Betrieben, die natürlich zusammen mit ihren Kunden dafür verantwortlich sind, dass die Städte diese großen Beträge jedes Jahr aufwerfen müssen, um dem Littering Herr zu werden. Und da suchen wir Diskussionen über geeignete Maßnahmen weiter, damit sich auch die Wirtschaftsakteure angemessen an dieser Problematik, an der Lösung des Litteringsproblems, an der Finanzierung, aber auch an Maßnahmen, die Littering effektiv eindämmen, beteiligen können.
Alex Bukowiecki von der Fachorganisation Kommunale Infrastruktur, die sich gegen Littering einsetzt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 1. Juni. In der Redaktion waren Shane McKay, Ralf Stamm und Michael Spahr. Morgen ist Auffahrt, deshalb gibt es kein Rabe-Info. Die nächste aktuelle Ausgabe des Infos hören Sie am Freitag wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Auffahrt. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.